Michael hatte mit aller Kraft die Augen aufgerissen. Mit ihren geweiteten Eulenaugen waren sie so nah zueinander gerückt, dass ihre Brauen sich berührten, so nah, dass sie von der Iris des anderen nichts mehr sahen und stattdessen durch den Glaskörper in eine schillernde Tiefe blickten, von der Michael nicht gewusst hatte, dass sie sich hinter den Augen in den Köpfen von Menschen versteckte. Sekundenlang war er sicher gewesen, nie etwas Schöneres gesehen zu haben als das Funkeln der Schatzkammer, deren Tür auf der Netzhaut seines Vaters lag. Später hatte ein einziges fragend vorgebrachtes Wort, Eulenaugen, genügt, um das Zauberspiel von Neuem zu beginnen. Er glaubte, den Duft des Vaters nach Pfeifentabak und einer Seife, die die Mutter selbst siedete, noch in der Nase zu haben und seinen Herzschlag zu spüren, zu dem sein eigenes Herz das Echo gab. Sie hatten aufgehört, wenn die Augen brannten, waren einander in die Arme gefallen, um sich stumm und stark für eine Weile festzuhalten. Jetzt wandte der Vater sich ab und wieder seinem Bild zu. »Das eben habe ich befürchtet. Du liest Steiner, weil deine Freunde es tun, aber es ist dir zu mühselig, dir über das, was du liest, deine eigenen Gedanken zu machen. Für Steiner ist Kunst ein Vehikel, das seine Königin transportiert, keine Majestät in eigenem Recht. Er glaubt, es bedarf nur einer Erkenntnis, die es gilt, künstlerisch umzusetzen. Und wenn die Erkenntnis ihre Richtigkeit hat, ergibt sich das für die Kunst von selbst. Kunst aber kennt gar keine Richtigkeit. Sie kennt auch keine Erkenntnis. Nur sich selbst.« Weh tat, dass Michael das, was der Vater sagte, verstand. Dass es ihm selbst schon so ergangen war, nicht beim Malen, denn er malte nur noch selten, wohl aber vorhin, als er versucht hatte, dem Ton, der sich nicht formen lassen wollte, Zeilen abzuringen und erst in einen Fluss geraten war, als er begriffen hatte, »Der Ton will nichts von mir, nur ich etwas vom Ton. Wenn mir an meinem Ziel etwas liegt, werde ich mich nach ihm richten müssen.« Weh tat das, weil er keinen anderen Menschen wusste, der so etwas verstanden hätte, und weil er in einem Anflug kühner Überheblichkeit sicher war, dass auch der Vater keinen anderen wusste. Sie hätten füreinander einstehen sollen. Stattdessen demütigte ihn sein Vater, weil er Steiner las. Jenen Steiner, dessen Gesamtausgabe das längste Regalbrett des Haushalts einnahm, dessen Bände auf dem Esstisch lagen und zwischen Vater und Mutter hin und her geschoben wurden, dessen Zitate mit dicken Bleistiftlinien unterstrichen wurden oder notiert auf Einkaufszetteln, Amtsbriefen und misslungenen Skizzen. Und jetzt drehte sein Vater ihm ausgerechnet daraus einen Strick, dass er in den Büchern dieses Mannes las? Ja, er las Steiner. Aber er las auch Christian Rosenkreuz, Aleister Crowley, William Blake, das Buch Tanja des alten Rebbe Schnur Salman, das die Mutter ihm nach Garmisch geschickt hatte, Lafcadio Hearns japanische Legenden, Schillers Balladen, die Bibel nach Luther und Puh der Bär. Er las sie alle und keinen ganz. Las sie, wie man mit einem Netz zum Fischen ging und erst hinterher, wenn man das Eingefangene sichtete, entschied, was damit anzufangen wäre. Wie man mit einem Klopfholz hinunter in einen Steinbruch stieg, da und dort gegen Vorsprünge klopfte und in den Hosentaschen mitnahm, was dabei absplitterte. Er las sie, erlebte, wie sie sich beim Lesen veränderten und erlaubte ihnen, auch ihn zu verändern. Wenn er in ein Buch eintauchen und als genau derselbe, der er gewesen war, wieder daraus auftauchen konnte, dann waren das Buch und er nicht füreinander gemacht. Er würde sich nicht einschüchtern lassen. »Bilder sind für Menschen«, sagte er. »Wenn deine keinen Zugang haben, um sie einzulassen, bleiben sie eben draußen.« »Was meinst du damit?« Der Vater hob eine Braue. »Soll ich es herziger machen? Leicht verdaulich? Gefällig?«